Heute Abend, Gott bereitet uns ein Fest. Gestern haben wir über Geschenke gehabt. Gott hat immer Schwierigkeiten mit Verpackung. Die Verpackung war Bethlehem, war Krippe, war Armut, war Mangel, war Kälte, war also nicht perfekt. Aber der Inhalt war wunderbar. Der Inhalt war wunderbar. Meine Enkel, die habe ich schon beschenkt, weil die weggefahren sind. Und der kleine Nico. Und da haben wir so Playmobil-Sachen geschenkt. Und dann sagt er zum ersten Mal, wunderbar. Weißt du, wir müssen, weißt du, diese Plastikleutchen oder die Plastikmenschen, wenn die schon so wunderbar sind, was ist, wenn der Sohn Gottes zur Welt kommt? Wunderbar, wunderbar. Gott hat uns überrascht mit seiner Liebe, mit der Güte des Himmels. Gott bereitet uns ein Fest. Geschenke, die haben eine Botschaft. Weißt du, wenn du was geschenkt bekommst, wenn du von Herzen was geschenkt bekommst, dann haben sich die Leute, die dir das Geschenk gemacht haben, sich was gedacht. Da ist eine Botschaft dabei und dahinter. Und auch das Fest, das Gott uns bereitet hat, mit Weihnachten. Alles spricht dagegen. Weihnachten ist ein Horror. Also was damals in Bethlehem und auch heutzutage, so wenn ich so Leute angucke, was so alles manchmal hier und da passiert, nicht überall ist Eierkuchen und Happiness und so weiter, da ist so viel Traurigkeit. Aber mittendrin im Chaos, in der Dunkelheit, in der Finsternis, in der dunkelsten Zeit bereitet Gott uns ein Fest vor. Eine Einladung zum Fest, das ist jetzt die Botschaft des Evangeliums und deshalb auch das ist, kommt her, seht, was Gott getan hat in Bethlehem. Und die Hirten eilen hin und die haben die Sache angeschaut und bewundert und waren erstaunt, was Gott alles getan hat. Die Einladung ist wertvoll, die Gott uns gemacht hat. Kommt und seht, was Gott uns bereitet hat. Gott hat uns ein Fest bereitet. Ein Fest zum Jubeln. Und sie breiteten die Kunde überall aus, wo sie hinkamen. Ein Fest, wo eigentlich ausgelöst hat und Appetit gemacht hat, Gott noch mehr. Herr, noch mehr davon, noch mehr von diesen Festen. Und wir werden sehen, wenn wir das Jahr so hindurchgehen, Gott hat so viele Feste bereitet. Weihnachten ist nur der Anfang, dann kommt Ostern. Er lebt, er lebt, er lebt. Dann kommt Pfingsten, der Heilige Geist. Weißt du, und dann geht's weiter. Und das Fest aller Feste und alle diese Feste zusammen addiert, endet in der Hochzeit des Lammes. Und weißt du, die Hochzeit des Lammes dauert nicht ein paar Stunden. Also die Deutschen verstehen keine Hochzeit zu feiern. Also ich war mal in der Schweiz bei Freunden eingeladen zur Hochzeit. Die haben eine ganze Woche. Da sitzen sie alle im Bus und dann gehen sie die schlafen im Hotel und dann fahren sie so durch das Land und gucken das Land an und essen dann in Restaurants und das 7 Tage. Aber beim Heiland sind 7 Jahre. Die Hochzeit des Lammes, wenn du die Offenbarung liest, wird 7 Jahre dauern. 7 volle Jahre. 7 Jahre dauert die Trübsalzeit hier auf dieser Erde. Während die Kinder Gottes oben im Himmel die Hochzeit feiert, wird hier unten Trübsal geblasen. Ohne Gott, ohne den Heiligen Geist ist alles hoffnungslos. Wir sollen kommen. Wir sollen kommen, die Einladung annehmen, die Gott uns gibt. Kommt und lasst uns gehen. Gott macht uns ein Fest. Manfred Siebald hat dieses Lied mal irgendwo gesungen und es war so zu einem Hit. Es ist geworden auf irgendeinem Kirchentag. Kommt, Gott lädt uns ein. Du bist eingeladen zu diesem Fest und steh nicht abseits. Umsonst. Weißt du, wenn du zum Fest gehst, dann fragst du, was bringe ich den Leuten mit? Was ziehe ich an? Das ist das größte Problem bei Frauen insbesondere. Was ziehe ich an? Passt das, der Hut oder und so weiter? Oder nehme ich dies Make-up oder die Schuhe? Was ziehe ich an? Weißt du, du kannst zu Gott kommen und da wird vorne an der Garderobe, da ist eine Umkleidekabine. Da kriegen alle göttliche Hochzeitskleider. Man muss jetzt verstehen, wir verstehen nicht Hochzeitskleider. Wir kennen diese eine Geschichte. Freund, wie bist du reingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid an? Du musst vorstellen, damals waren die Leute arm. Die waren arm. Und wenn ein Großgrundbesitzer ein Fest gab, der wollte keine Bettler, keine Lumpen in seiner Hochzeitsparty haben. Er wollte sauber, adrette, angezogene Leute. Und die haben alle Hochzeitskleider bekommen. Wir verstehen auch zum Beispiel diese liturgischen Kleider, warum so der Priester Talar trägt oder und so weiter. Wir denken, das ist katholisch. Das ist nicht katholisch. Das war in der Urgemeinde. Man muss sich vorstellen, ein Sklave ist Prediger, ist Bischof. Ein Sklave. Tagsüber arbeitet er irgendwo in der Schmiede oder in der Schreinerei oder ist vielleicht sogar Bettler und hat nichts, also was er anständig hat anzuziehen. Und dann soll er vorne stehen und versitzen. Da sitzen Prinzen, Prinzessen, da sitzen Leute, alle möglichen, und er soll in Lumpen predigen. Die Gemeinde hat sich Talare angeschafft, so
liturgische Kleider. Das war alles. Damit er sich dann umschlüpft, reinschlüpft und so weiter und dann predigte. Genau das Gleiche ist bei der Hochzeit. Gott hat ganz besondere Kleider für die Gäste bereitet und die sollten alle anziehen. Natürlich, da war doch der eine, der sagte, ich habe meinen Maßanzug. Das hat mir so viel Geld gekostet, ich nehme deine Lumpen da nicht an. Und dann kommt der Herr sie zu besehen und sagt, Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitlich Kleid. Also Gott bereitet ein Fest und zwar nicht nur, dass wir nur essen und genießen können, sondern wir werden von oben bis unten eingekleidet, da werden wir parfümiert, da werden wir gesalbt, da werden wir zubereitet, so dass wir als würdige Personen zur Hochzeit zugelassen werden. Und dann geht's los. Nicht ein Tag, zwei Tage, 7 Jahre. Und nicht nur das, es wird wahrscheinlich nie aufhören. Wir haben in Lukas Kapitel 8 eine interessante Geschichte von diesem Fest. Da macht ein Vater, ein Großgrundbesitzer, ein Herr, ein großes Fest und da ladet er Leute ein. Wir müssen auch so sehen, im Orient, wenn eine Hochzeit stattfand, da wurde nicht einmal eingeladen, die Leute konnten ja nicht lesen und schreiben, viele und so weiter, da wurde mehrmals eingeladen. Zuerst einmal wurde angekündigt, nach der Heuernte heiratet mein Sohn. Das Beispiel. Und so weiter. Und jeder konnte sich jetzt schon vorbereiten, nach der Heuernte, wenn die Arbeit fertig ist, wird Hochzeit gefeiert. Der Königssohn oder wer es auch immer ist, wird eine Staatshochzeit geben. Etwas ganz Besonderes. Und dann wurde immer wieder erinnert. Und die Leute haben sich Zeit gehabt, sich vorzubereiten für die Hochzeit. Man braucht für ein Fest Zeit, sich innerlich vorzubereiten, alles zu erledigen, Hof zu kehren, alles sauber zu machen, sodass die Hochzeit stattfinden kann. Aber hier, in dieser Geschichte, die haben sich nicht geschert um die Einladung. Die haben gesagt, was soll's? Und als dann das Fest alles bereitet war, Tische gedeckt, alles zubereitet, geschlachtet, gekocht, gebacken, als alles so fertig war, dann plötzlich merken die Leute, die eingeladen waren, die kommen nicht. Und dann sagt der Herr, geht an die Hecken und an den Zäunen und so weiter und ladet, wen ihr findet. Lukas Kapitel 8, eine ganz verrückte Geschichte hier. Und wen ihr findet. Gottes Liebe hat sich so viel kosten lassen. Und Geschwister, und das gilt auch für uns und für mich heute Abend. Gott hat sich so viel kosten lassen, hat so viel Mühe gehabt mit der Zubereitung der Hochzeit. Und dann kommen die Leute und sagen, nee, wollen wir nicht. Das merken wir, wenn wir Zettel auf der Straße verteilen. Danke. Wollen wir nicht. Die haben nicht einmal hingeguckt. Es hätte 10 Euro sein können. Nein, danke. Wollen wir nicht. Braucht man nicht. Die haben nicht einmal hingeguckt, was du den Leuten in die Hand drückst. Selbst wenn du Dollar in denen Schein in die Hand drücken würdest. Danke, das könnte Falschgeld sein. Ich habe mir mal Spaß gemacht und ich habe, damals hat es noch D-Mark gegeben und habe D-Mark-Scheine gedruckt, bisschen größer natürlich und so weiter und auf der Rückseite eine Botschaft und verteile diese D-Mark-Scheine auf der Straße. Da ruft doch einer sogar noch Polizei, da verteilt einer Falschgeld auf der Straße. Du siehst also, die Leute, selbst wenn du denen nur was Nettes tust, sogar diese Nettigkeit lehnen sie ab. Danke wollen wir nicht, ohne zu prüfen. Und wie viel mehr hier in dieser Geschichte. Dann sagt der Herr, im Lukas, wenn wir da weiterlesen, geht an den Hecken und Zäunen und sucht und nötigt und ladet ein, wen ihr findet. Also du siehst, im Himmel, wir werden überrascht sein, wer im Himmel sein wird. Im Himmel wird nicht der Betbruder und die Betschwester sein. Im Himmel werden Lumpen sein. Nötigt sie hereinzukommen, wen ihr findet. Die am meisten, die eingeladen waren, die sind nicht gekommen. Die haben die Einladung nicht angenommen, die haben es ausgeschlagen. Die waren so mit sich selbst beschäftigt. Ach, ich habe Ochsen gekauft, der andere sagt, ich will heiraten und habe gerade, bin jetzt beim Flirten. Der nächste hat dies und jene Entschuldigung gehabt, aber das Angebot des Herrn haben sie nicht angenommen. Und dann sagt der Herr, geht an den Hecken und Zäunen und sammelt die Lumpen. Gottes Liebe gilt grundsätzlich allen Menschen, aber alle Menschen müssen annehmen. Das ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt, haben wir gestern gehabt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, die sein Angebot annehmen, die sollen gerettet werden. Wenn da noch Platz ist, und Gott hat so viel Platz gemacht, dass alle Menschen, die je geboren wurden, dass sie alle Platz im Himmel haben. So viel Platz ist es. Gott hat auch die Arche so groß gebaut. Gott wusste, dass nur 8 reingehen. Die anderen werden sowieso nicht wollen. Aber er hat Platz genug gehabt. Und ich bin überzeugt, die ganze Menschheit hätte damals gerettet werden können. Aber nö, danke, wollen wir nicht. Braucht man nicht, haben wir nicht nötig. Und so weiter. An der Tafel Gottes. Kannst du dir das vorstellen, werden Landstreicher sitzen, Diebe, Räuber, Schurken, Strolche. Und wie man die Gesellschaft alle nennen könnte. Lukas 14, von Vers 15. Jesus sagt, holt die Leute von der Straße, holt sie herein. Die, die nicht wollten, die sollen bleiben, wo sie sind. Die sind schon bedient, die haben das, was sie brauchen wahrscheinlich, oder sie sind zufrieden. Und holt, wen ihr findet. Gott will mit uns Hochzeit feiern. Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Gott will seinen Sohn uns vorstellen. Ihm ist gar nicht so wichtig, das Publikum. Weißt du, die kriegen sowieso ihre Kleider, ob die jetzt Lumpen sind oder keine Lumpen sind, spielt ja keine Rolle. Es ist ja alles Gnade. Die ganze Erlösung ist ein Gnadengeschenk. Also wir werden alle eingekleidet, wir werden ausgerüstet. Wir kriegen sogar noch Geschenke, damit wir Gott Geschenke geben können, dem Bräutigam. Wir werden mit allem ausstaffiert. Wir müssen nur kommen. Wir müssen nur kommen. In Argentinien war ein Evangelist, der hat einen Saal gemietet in eine ganz verrückte und verkommene Gegend. Und der Saal war voll, aber mit lauter Lumpen, mit lauter Ganoven, mit lauter Leute, die also so ja aufsässig waren. Und der Evangelist predigt und dann kommt es zum Schluss, wer möchte sein Leben dem Herrn Jesus geben, der soll aufstehen. Keiner steht auf. Und dann sagt er, wer hat wirklich das Evangelium verstanden, wer möchte sein Leben dem Herrn Jesus geben, der soll aufstehen. Keiner steht auf. Plötzlich springt der Sheriff des Dorfes auf und geht nach vorne, zieht seinen Revolver und sagt, wisst, der Mann bezahlt euch alles, der Mann unterhält euch, der Mann predigt euch eine Stunde, das Einzige, was er von euch will, aufstehen, Burschen. Und dann knallt er, lässt er so einen Schuss nach oben gehen, der ganze Saal steht. Der ganze Saal steht. Aber Gott vergewaltigt uns nicht. Und das ist hier. Gott lässt nicht den Teufel als Sheriff aufkommen und sagen, so Leute, steht auf. Im Gegenteil, der Sheriff sorgt noch dafür, dass die alle sitzen bleiben. Dass sie sich nicht bewegen. Aber Gott lockt. Mit Seilen der Liebe hat er uns gezogen. Gott bereitet uns ein Fest. Und deshalb, er zieht und lockt uns. Die Tafel ist gedeckt und jetzt sollen die Leute kommen. Die feinen Schnösel davon da drüben, die wollen nicht kommen. So, wir sind was Besseres. Also wir sind was Besseres und so weiter. Das Fest Gottes muss weitergehen. Geschwister, und das ist genau die Geschichte, wo ich jetzt hier ansetzen möchte. Das Fest Gottes geht weiter. Weihnachten geht weiter, ob die Leute daran glauben oder nicht. Ostern geht weiter, ob die Leute glauben oder nicht. Pfingsten geht weiter, ob die Leute glauben oder nicht. Die Hochzeit des Lammes wird kommen, ob die Leute glauben oder nicht. Und wenn es noch so viel Antichristen gibt und noch so viel Drachen und Dämonen und falsche Propheten gibt, stört sie Gott nicht. Die Hochzeit wird kommen. Der Tag des Herrn wird kommen, wie ein Dieb sogar in der Nacht und wird viele überraschen. Und deshalb, Gott bietet sein Angebot an und sagt, kommt her. Kommt, seht und schmecket, wie freundlich doch der Herr ist. Gott bereitet uns ein Fest vor. Er ist barmherzig und wenn die Insider nicht wollen, dann sind die Außenseiter gerufen. Die Outsider. So, die Leute, die draußen sind, dann sind die gerufen. Und der Himmel wird voll sein von Außenseitern. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Die Starken brauchen den Helfer nicht, aber die Schwachen. Die Hochzeit wird wegen ein paar, die nicht wollen, nicht platzen, glaub mir das. Also auf die kann man verzichten und so weiter. Weißt du, Gott wird noch Leute finden, die Freude haben, die darauf warten, aber die noch bisher noch keine Einladung bekommen haben. Die werden herzukommen. Und wir sehen von der Bibel her, und da werden Leute sogar, die Juden waren eingeladen, die Juden waren als erstes. Und dann sagt Jesus, wartet Burschen. Den Leuten von Sodom und Gomorra wird besser gehen als von Bethsaida und Kapernaum und all diesen Städten. Den Leuten von Sodom, wenn die das gehört hätten, was ihr hört, wenn sie das gesehen hätten, was ihr seht, und mit Abraham, Jakob und Isaac, da werden sitzen Leute von den fernen Ländern, von den Ecken und allen Winkeln dieser Erde, die werden von überall kommen und die Kinder des Reiches, die werden durchs Schlüsselloch gucken können. Die werden es nicht teilhaben können. Es wird schrecklich sein. Die, die eigentlich sagen, für die es eigentlich gemacht worden ist, die werden nicht dabei sein. Und die, für die es nicht gemacht wurde, die werden genießen. Wird das nicht herrlich sein? Für uns ist es nicht gemacht worden, der Himmel. Verstehst du? Und für uns ist nicht all das vorbereitet. Wir sind für ganz Exklusive gewesen. Aber diese Exklusive, diese Eingeladenen, die wollten es nicht. Die wollten es nicht. Das ist ja ihr Fehler. Ob das gut oder schlecht ist, ist dahingestellt. Auf jeden Fall schade um jeden, der nicht das Evangelium annimmt, nicht an das Evangelium glaubt. Die Hochzeit, das Fest ist Gott wichtiger als die faulen Ausreden und Argumente der Leute, was sie da sagen. Gott stört sich nicht darunter. Er geht weiter, er hat so viel und er ruft, kommt her, ihr Menschenkinder. Und dann plötzlich die Landstreicher kommen und von überall her. Gott will feiern und Gott will mit seinen Kindern fröhlich sein. Und weißt du, da gibt es Leute, wir kennen ja von dieser Geschichte, der verlorene Sohn kommt nach Hause, da ist der ältere Bruder, der hört die Musik, der hört die Freude, der hört die Fete, der hört, da drin wird gebrutzelt, der riecht schon den Braten. Und sagt, was ist da hinten los? Dein Bruder, der verloren war, ist heimgekommen und dein Vater hat ein großes Fest gemacht, das beste Kleid aus dem Schrank geholt und uns Mastkalb geschlachtet und alles und so weiter, das eigentlich Zuchttier sein sollte. Und so weiter, wo er alle Hoffnung gesetzt hat, das Mastkalb. Und was, dieser Lump, der ist heimgekommen und dann sieht er so, für mich macht er nichts, aber für den macht er alles. Und weißt du, Gott möchte für alle was machen. Aber viele schließen sich aus und denken, da muss extra gebeten werden. Da muss extra eingeladen werden. Da muss extra gerufen werden. Da muss extra aufgefordert werden, bitte greifen Sie zu. Weißt du, wir sind, jedes Land hat andere Manieren und andere Kultur. Wir sind in Bayern, das erste Jahr in Bayern, also in Niederbayern, bei Passau oder im Bayerischen Wald, wo die Luft noch gut ist. Da sind wir eingeladen, haben Kartoffelernte gehabt, Kartoffelglauben, nennt man das Glauben. So, wir haben mal gelesen, meine Familie, also meine Geschwister, und dann sitzt der große Bauer am Tisch, da kommt Schinken und Brot und wird abgeschnitten, eine Magd bedient uns da, wunderbar, da bekreuzigt sich ein guter Katholik. Und fängt an zu essen. Mein Vater hat gesagt, weißt du, wir kennen die Leute nicht, die Deutschen sind anders, wie bei uns zu Hause. Wenn sie sagen, bitte greifen Sie zu, dann nehmen wir zu. Wir sitzen alle wie bedeppert am Tisch und wir warten, bis der Großbauer da sagt, bitte greifen Sie zu. Nix, der guckt uns an, der trinkt sein Bier und schmatzt und putzt sich ab und so weiter. Und dann lässt er abräumen. Und wir sitzen da. Weil wir die Manieren nicht der Bayern kannten. Oh, weißt, Bayern sprechen nicht viel, die grunzen nur ein bisschen. Und mein Vater gesagt, und dann fragt er, haben Sie keinen Appetit? Sagt er, doch. Schmeckt es Ihnen nicht? Also bekommt die Schinken Ihnen nicht? So guten Schinken kriegt man nicht alle Jahre wieder. Dann sagt er, wissen Sie, wir waren darauf eingestellt, dass Sie sagen, bitte greifen Sie zu. Oder ich habe einen Bulgaren im Auto und fahre da irgendwo nach Kassel und wir sitzen da drin im Auto und unterhalten uns so. Ich habe hinten eine ganze Kiste von guten Äpfeln aus dem Schwabenland. Und dann hole auch ein paar Äpfel aus dem Kofferraum und sage, möchtest du auch haben? Nein, danke. Naja, bitte. Nein, danke. Und ich esse meinen Apfel und ich sehe, wie der Saft im Mund zusammenläuft. Und der hätte auch Appetit. Dann sage ich, sag mal, bist du kein Apfel? Doch. Guck mal, ihr Bulgaren, ihr seid doch ganz komische Menschen. Und ihr seid doch ganz komisch. Ich habe dich gefragt, willst du einen Apfel? Und ich sagte, nein, danke. Dann sagte, weißt du, wenn uns jemand was anbietet, wir sagen, nein, danke, das ist immer aus Höflichkeit. Und erst beim zweiten Mal greifen wir zu. Das musst du alles wissen. Weißt du, und es gibt Leute, die warten, bis sie das zweite Mal. Wie ist es bei euch in Togo? Erst musst du auch das zweite Mal bitten, ich weiß. Man muss immer das zweite, nein, danke, weißt du, es ist höflich. Da sieht es so aus, als wenn du satt bist, als wenn du nicht willst. Und du musst also wissen, wenn dich jemand anbietet, ja, bitte, ich will's. Gott macht uns ein Fest und lass dich nicht nötigen. Und deshalb sagt der Heiland schon, nötigt sie alle hereinzukommen. Weißt du, was nötigen ist? Nötigen ist nicht so, bitte kommen Sie her. Nötigen ist am Schopf packen und reinziehen. Komm mit. Das ist nötigen und nötigt sie hereinzukommen. Gottes Fest muss gefeiert werden. Muss genossen werden. Gott will feiern. Er will Freude haben mit seinen Geschöpfen, mit seinen Menschen, mit seiner Kreatur. Und Gott lässt sich davon ein paar dumme Miesmacher sein Fest nicht verderben. Wir wollen nicht kommen. Und ich möchte hier auch noch etwas sagen. Lass dir die Freude am Herrn nicht durch dumme Miesmacher verderben. Freu dich! Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Lass dir dein Leben nicht durch Miesmacher verderben. Wenn die sauer sein wollen, dann lass sie sauer sein. Lass deine Träume nicht durch Miesmacher verderben. Die nicht wollen, die haben schon. Dankeschön. Deine Begeisterung, lass sie nicht auslöschen durch Miesmacher. Gott hat etwas in dein Herz hineingepflanzt und Gott sagt, komm, feier mit. Das Fest muss weitergehen und es geht weiter. Das Leben geht weiter. Lass dich von ein paar Miesmachern dich da nicht versauern und verderben. Lass dir von dummen Theologen, die nicht, oder geistlosen Theologen etwas einreden. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Gott hat für sein Volk verborgenes Manna. Halleluja. Ja. Verstecktes Manna. Gott hat das irgendwo versteckt und das musst du nur finden, dieses versteckte Manna. Die Freude am Herrn geht weiter. Bereite dich zu auf diesen Tag X, auf diesen Day-Day, wo die Landung passiert, wo die Invasion geschieht. Day-Day. Wir wollen uns vorbereiten auf diesen großen Tag. Weißt du, in Amerika und nicht nur und auch in England, ganz besonders in England, Humanisten und Freimaurer wollen Weihnachten abschaffen oder Merry Christmas oder gesegnetes Christfest und so weiter. Das soll gestrichen werden. Die Moslems könnten beleidigt sein oder die Juden könnten beleidigt sein. Weißt du, die sollen ihre Feiern feiern, wir feiern die Geburt Jesu Christi. Weißt du, wenn der Teufel will diese Feste alle abschaffen. Gesegnetes Christfest. Euch ist der Heiland geboren. Aber in Amerika ist ganz groß, da wird das also sogar unser Bush, der als bisher schrieb, gesegnete fröhliche Weihnachten, dann eine gute Jahreszeit übersetzt. Das hat er den Leuten jetzt verschickt. Sogar der christliche Bush ist schon so weit, dass er nicht mal mehr Weihnachten feiern kann, aus Rücksicht vor den Moslems. Nehmen die Moslems Rücksicht vor dir? Die knien sich hin, die fragen sich nicht, wenn Allah, wenn Gebetszeit ist, dann hauen sie runter und sind sie unten und die kümmern sich nicht, ob da einer zuguckt oder nicht zuguckt. Oder für die Fastenzeit und so weiter. Ja, jeder soll seinen Glauben leben. Und so weiter. Und ich möchte, dass ich auch als Christ gesegnete Weihnachten sagen kann. Das kommt bald und es wird sogar per Gesetz verboten werden, gesegnete oder fröhliche Weihnachten zu sagen. Das wird noch kommen. Wir gehen in eine antichristliche Zeit und die Freimaurer und Humanisten und Juden und so weiter, die möchten das Ding abschaffen. Christus ist nicht geboren. Denn die können den nicht gebrauchen. Halleluja, aber ich kann ihn gebrauchen. Ich brauche Jesus. Amen. Ich brauche Jesus. Ich muss ihn haben. Und ich lasse mir den Spaß von solchen paar Miesmacher, woher sie auch immer kommen, wie sie auch immer heißen, mir nicht verderben. Weißt du, der Teufel kommt auf der anderen Seite. Weißt du, auf der einen Seite, Weihnachten muss abgeschafft werden. Dann kommen die anderen, die Frommen. Weihnachten ist heidnisch. Ostern ist auch heidnisch. Pfingsten ist auch heidnisch. Alles ist heidnisch. Die ganze Welt war, bevor Christus kam, war die ganze Welt heidnisch. Hast du kein Problem. Was hast du hier? Du hast eine schöne Karte mir gezeigt. Die Schwester hat mir eine Karte gezeigt. Und diese Karte ist ganz toll. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber es steht gut. So, ja, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nein, so sehr hat Gott die Juden geliebt, die Moslems geliebt, die Atheisten geliebt, die Buddhisten geliebt, die Hindus geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. So, Weihnachten, heidnisch. Nein, das kann ja gar nichts anders gewesen sein. Weißt du, wenn du sagst, Weihnachten ein christliches Fest, das kann gar nicht möglich sein. Denn erst nach Christus ist es christlich geworden. Wenn wir heute sagen, also Heidentum kommt wieder. Für mich kommt kein Heidentum wieder. Für mich kann kein Heidentum mehr kommen. Denn das Heidentum ist bereits überholt durch Jesus Christus. Wenn was kommt, dann ist es Antichristentum. Und was wir sehen hier bei Bush und der ganzen Konsorte, das ist Antichristentum. Christus muss gestrichen werden. In Amerika gibt es schon Sender, Radiosender. Wenn der Name Jesus erklingt, piepst. Und dann geht's wieder weiter. Also der Name Jesus ist ein Dorn den Menschen im Augen. Uns aber eine Gotteskraft. Gott macht uns ein Fest und bereitet uns ein Fest im Angesicht unserer Feinde. Wer nicht mitfeiern will, soll im Bett bleiben. Das ist mir doch egal. Also ich freue mich an Weihnachten. Also ich möchte dabei sein, wenn Gott sein Volk segnet. Der soll weiter pflügen oder der soll sich weiter mit dem Ochsen beschäftigen, so wie es in diesem Gleichnis ist, oder soll weiter heiraten und dort sein Glück versuchen. Ich möchte dabei sein, wenn Gott sein Fest macht. Und da kommt her, es ist alles bereit. Für Gott geht die Welt weiter und geht auch nicht unter, wenn da welche nicht mitmachen wollen oder seinen Sohn ablehnen. Du siehst also, die Geschichte geht weiter. Du siehst also, wir sehen die DDR, wir sehen Kommunismus, wir sehen Atheismus, wir sehen die ganzen Kulturen, wo die ganzen Kaiser und die ganzen Reiche hingekommen sind. Wer nicht mit Gott gewesen ist, das unter den fernen Liefen irgendwo geraten, ist nicht mehr da. Ihre Münzen gelten nicht mehr, die Sprache wird nicht mehr gesprochen. Die Geschichte, welcher Hahn kräht über Napoleon oder Adolf Hitler noch? Weißt du, die Leute machen so ein großes Tamtam mit Adolf Hitler, aber das ist alles nur Skandalgeschichten. die über die Welt gegangen sind. Gott hat eine Geschichte angefangen, eine Liebesgeschichte durch Jesus Christus. Ein Liebesfest. Weißt du, er kam in eine Welt, die gar keine Welt mehr war. 2/3 des Römischen Reiches waren Sklaven. Kannst du es vorstellen? 2/3 des Römischen Reiches waren Sklaven. In so eine Welt kam Jesus. Eine versklavte, besetzte Welt. Und wir feiern etwas Menschliches, die Geburt Jesu. Und die Geburt Jesu ist urbiblisch. Weihnachten ist urbiblisch. Bei Adam und Eva hat Gott schon verheißen, und der Nachkomme Evas wird der Schlange den Kopf zertreten. So lange hat Gott gebraucht, vorzubereiten. Dieses Fest ist etwas Urgöttliches. Der Teufel hat keine Lust zu feiern. Also weißt du, der Teufel würde Karneval feiern. Oder würde Saturnalien oder andere Feste feiern. Der Teufel würde nie Weihnachten feiern, Geburt Jesu. Denn das ist ihm ein Dorn im Auge. Wo ist der neugeborene König? Und so weiter, den hat er versteckt. Oder den Leute verführt nach Jerusalem. Dort könnte er vielleicht sein. Der Teufel hat keine Lust, fröhlich zu sein. Weißt du, in der Kirche lacht man nicht. In der Kirche ist man nicht fröhlich. In der Kirche hat man mir irgendwo gesagt, klatsch mal nicht in die Hände. Nein, ich bin glücklich. Ich bin auf einem Fest, und auf einem Fest darf ich fröhlich sein. In die Hände klatschen, ich darf tanzen, ich darf jubeln, ich darf jauchzen. Das ist der Platz. Weißt du, das ist heidnisch. Religion spielen. So Wandelgang. Steif. Nein, auf einem Fest ist man fröhlich. Und wo man fröhlich ist, da sollte man sich niederlassen. Und wo man traurig ist, weißt du, wo ist man traurig? Auf dem Friedhof meistens. Ja. Aber im Kindergarten, da jubelt man, da tanzt man, da spielt man, da jauchzt man. Und Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Weißt du, der Teufel möchte, dass die Menschen Depressionen haben. Und deshalb verfallen Menschen, die nicht Weihnachten begriffen haben, verfallen alle in Depressionen. Da knallt's zu Hause, weil wenn sie Jesus nicht kennen, da knallt's am Weihnachten am allerschlimmsten meistens. Da donnert's und kracht es, und da passieren die schrecklichsten Dinge, Weihnachten. Und der Teufel möchte gerade die Freude am Leben den Menschen verderben und vermiesen. Wenn ich weinen will, kann ich auch nach Weihnachten weinen. Okay, das kann ich noch abwarten. Arbeiten kann ich auch nach Weihnachten. Dieses Fest, ich möchte dieses Fest betonen, wie wichtig ist und so weiter. Wie den Kopf zerbrechen, wie geht's weiter? Das kann ich auch nach Weihnachten. Zuerst wird gefeiert. Zuerst wird man ausgelassen in der Gegenwart Gottes sein. Gott bereitet uns ein Fest, er lädt uns ein, und ärgern kann ich mich später. Weißt du, wir sollten unseren Tod überleben. So viele Leute, also ich kenn's, weil ich so viele Beerdigungen gemacht habe. So, und ich weiß, manche Leute haben gesagt, wenn ich noch bis zum Geburtstag, mein Geburtstag erreicht, oder manche sagen, wenn ich noch Weihnachten erlebe, und nach Weihnachten sterben sie. Ich finde es toll. Weißt du, die wollen noch Weihnachten genießen. Und nach Weihnachten kann ich sterben. Nein, ich möchte nicht nach Weihnachten sterben, ich möchte erst nach der Hochzeit des Lammes. Da überlege ich mir noch, was ich dann mache. Und über solch hat der andere Tod keine Macht mehr. So steht es in meiner Bibel. Da überlege ich mir, was man macht. Die Hirten ließen alles zurück. Und sie gingen hin, um die Geschichte zu sehen, die Gott ihnen so erzählt hat, wie der Engel ihnen erzählt hat, wo sie eingeladen worden sind. Und wenn du dann aus der Gegenwart Gottes kommst, aus diesem Fest herauskommst, dann läuft die Arbeit ganz anders. Deshalb zuerst wird gefeiert und dann erst gearbeitet. Gott hat zuerst geruht, und dann aus der Ruhe heraus hat er gehandelt. Die ersten Christen haben gefeiert, die haben Gottesdienste verstanden zu feiern. Abendmahl, so Feier. Sie haben also das Abendmahl gefeiert. Sie feierten den Gottesdienst in den Häusern hin und her. Also Gottesdienste werden gefeiert. Und ich möchte, dass hier in dieser Gemeinde, dass wir lernen, Gottesdienst zu feiern. Das ist ein Fest. Das beste Kleid, das beste Schuhe, das Beste, was du hast. Und das Beste ist für Gott gerade gut genug. Das Beste. Und wir kommen in die Gegenwart Gottes und wir feiern die Gegenwart Gottes. Und dann geht man nach Hause, dann kommt man wieder in die einsame Hütte oder in Mansarde oder wo auch immer, und dann oder ins Altersheim oder ins Jugendheim oder wo wir auch immer hingehen, und wir sagen, okay, jetzt geht's weiter. Aber ich habe gefeiert. Ich habe gefeiert. Als ich früher, weißt du, wir waren im Gottesdienst, als ich noch gläubig wurde. Wir haben sonntags morgens Gottesdienst gehabt, nachmittags waren wir Freiversammlung und abends haben wir auch noch Gottesdienst gehabt. Und dann kam ich ins Geschäft, gekriegt, ich habe keine Stimme mehr gehabt und so weiter. Dann haben die Leute gesagt, wo haben Sie durchgesoffen, wo haben Sie durchgemacht und so weiter. Nein, ich habe in der Gegenwart Gottes durchgemacht. Und ich habe keinen Rausch gehabt, mir hat es kein Geld gekostet, ich habe Spaß gehabt. In der Gegenwart Gottes, Halleluja. Wir haben so geschrien und so posaunt und so musiziert und so Gott gelobt und gepriesen, dass der Montag, da war schon der blaue Montag für uns, dass wir dann blau sein konnten ein bisschen. Und fröhlich, aber trotzdem, es ging weiter. Die Christen haben Gottesdienst gefeiert. Weißt du, die kommen aus dem Gefängnis, ausgepeitscht, Petrus und Johannes, und dann sagen sie, Gott, gib uns noch mehr Freudigkeit. Gib uns den Heiligen Geist und gib uns die Freudigkeit, noch mehr von Jesus zu sprechen. Und sie gingen vom Gefängnis in die Versammlung, wurden ausgepeitscht und haben Gott weiter gelobt und gepriesen. Und plötzlich standen sie wieder auf dem Marktplatz und haben von Jesus gesprochen. In meiner Bibel heißt es, also und Freude geht wie ein roter Faden durch die Bibel. Freude, Feiern und so weiter, das geht wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift. Gott will, dass wir Freude haben und Gott will, dass wir feiern. Gott hat den alten Israeliten befohlen, das war ein Gebot, dreimal im Jahr zu einem Fest zu gehen. Dreimal im Jahr, sie sollen alle Juden sollten dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen oder in die Stiftshütte gehen und das Fest Gottes feiern. Dreimal im Jahr. Also du brauchst dreimal im Jahr ein Fest, wo du feiern kannst. Das ist also von Gott befohlen, das ist also göttlich. Feste zu feiern ist ein göttliches Gebot. Der Mensch braucht es und ganz besonders in dieser kalten, dunklen Jahreszeit wie jetzt, um Weihnachten rum, wo die Sonne kaum aufgeht. Und es nicht Tag wird und so weiter. Und denkst, wann wird es schon wieder Tag und abends so schnell dunkel wieder alles wird. Herr, zünd ein Licht. Zünd ein Licht und lass uns feiern. Ganz besonders in dieser kalten Jahreszeit. Ein Gegenzeichen setzen und sagen, und da erst recht. Da, wo die Dämonen sich rumschleichen und wüten und wurschteln und machen, da wollen wir Gott loben und preisen. Ein Fest mitten in der kalten Jahreszeit. Und das war so wichtig, Feste zu feiern. Immer wenn Gott gegenwärtig ist und war, und Gott ist in jedem Fest gegenwärtig, im Lobpreis seines Volkes ist er gegenwärtig. Wo musiziert wird, gesungen wird, gejubelt wird, gejaucht wird, wo gefeiert wird, egal was, auch wenn es nur im kleinen Kreis Geburtstag gefeiert wird, ist Gott gegenwärtig. Wenn wir Gott loben und preisen, egal wo. Menschen waren von Jesus begeistert, Konferenzen, Kongresse, 15.000 Leute sitzen dort am Berg und Jesus sagt, die können nicht hungrig weggehen. Ich muss ihnen noch Kuchen geben. Der Junge mit seinen Rosinenbrötchen, der Herr hat sie verteilt und sind Tausende satt geworden. Ich glaube, dass sie nie so gutes Brot gegessen haben, als dort auf dem Berg nach der Bergpredigt. Und es blieben noch 12 Körbe übrig, steht in meiner Bibel. Es muss gewesen sein. Und Jesus, und jetzt hört mir zu. Jesus sagt, da kommen dann die Pharisäer und sagen, guck mal, deine Jünger, die saufen und fressen. Die Jünger Jesus saufen und fressen. Unsere Jünger und die Jünger des Johannes, sie fasten. Sie fasten, aber deine Jünger, die wissen gar nicht, was Fasten ist. Ich will nichts gegen Fasten sagen. Aber weißt du, wir können Fasten zu einer Religion machen, zu einem Kult. Und dann kommen wir zum lieben Gott und sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass ich das tue und das tue und zweimal in der Woche faste, der Pharisäer. Und da passiert nichts. Wenn wir das nur pro forma machen, aber hört mal, was Jesus sagt, was er diesen frommen, scheinheiligen Pharisäern antwortet, die immer so auf Fasten bedacht waren. Ich möchte sagen, ich habe nichts gegen Fasten. Fasten ist richtig, Fasten unterstreicht das Gebet. Aber das religiöse Fasten und denke, ich verdiene meine Seligkeit, nur weil ich faste, vergiss es. Kein Mensch verdient seine Seligkeit oder sonst was. Ich unterstreiche nur, wenn ich bete. Und dann sagt Jesus, hört mal zu, wie können meine Jünger fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Und solange der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet. Und ist Jesus da oder nicht? Der sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, ist er da, ist der Bräutigam da. Jesus ist da und solange Jesus da ist, wird nicht gefastet, wird auf Freude nicht verzichtet, wird nicht Selters und getrunken und Knäckebrot gegessen oder irgendwas, nein, oder gespart. Es wird gefeiert, solange Jesus da ist, wird nicht geknausert und wird nicht einfach trübe geschaut. Und im Gegenteil, Jesus sagt, wenn ihr fastet, ihr lieben Jünger, meine Jünger, wenn ihr fastet, salbt euer Haupt, rasiert euch. Kämmt euch, schmückt euch, macht euch schön. Nicht, dass ihr aussieht wie Vogelscheuchen und die Leute euch weglaufen, wenn sie euch sehen. Nein, macht euch schön, dass sie sagen, guck mal, die haben eine innere Schönheit. Macht euch schön. Wenn ihr fastet, weißt du, zu einem Fest, auch wenn du tatsächlich mal fasten musst, dann salbe dich, dass du gut aussiehst, gut riechst. Faste. Ja, okay. Solange der Bräutigam da ist, solange Gott da ist, wird gefeiert. Solange der Heilige Geist da ist, wird gefeiert, Geschwister. Solange das Wort Gottes verkündigt wird und das Wort Gottes läuft und funktioniert und wirkt, wird gefeiert. Solange der Himmel offen ist, wird gefeiert. Wenn er nachher zu ist, kann man weinen. Solange Gnadenzeit ist, wird gefeiert. Halleluja. Wir werden schon von selbst heulen und von selbst klagen und wir werden selbst Trübsalzeit haben. Und Jesus, was haben Sie von Jesus gesagt? Ein Schlemmer. Haben Sie ihm vorgeworfen, der wäre ein Schlemmer. Geht und holt die Landstreicher, sagt er, die auf der Gasse und nötig sind hereinzukommen. Unsere Jünger fasten, ja, und sie verzichten auf die Segnungen Gottes und merken es nicht. Weißt du, ja, wir können nicht kommen. Wir können nicht kommen. Weißt du, es passiert so wenig, weil wir nur Religion haben, aber nicht den lebendigen Glauben an Jesus. Wir müssen aufhören, Religion in uns zu tragen. Wir müssen Jesus in uns tragen. Und wir müssen die Freude am Herrn haben, die Begeisterung für Gott. Halleluja. Und das ist ansteckend. Begeisterung ist ein Virus. Und wenn du begeistert bist, ziehst andere mit, dann musst du nicht sagen, komm, lass uns gehen in den Gottesdienst. Da rennen die dir nach und halten dich am Zipfel und sagen, wo gehst du hin? Wo bist du? Wo wird gefeiert? Ich möchte auch an diesem Fest hingehen. Ich bin in Stuttgart, laufe so durch die Straße und natürlich, ich lese, ich laufe mit offenen Augen, ich schließe meine Augen nicht beim Laufen zu. So, ich lese und dann lese ich Einladung zum Bettlerball. Ich denke, bist ja auch kein Millionär, gehst hin, vielleicht gibt's Geld, vielleicht wird was verlost, vielleicht kannst du was gewinnen. Einladung zum Bettlerball, schreib die Adresse auf, geh hin. Und dann komme ich zu diesem Bettlerball. Ich habe meine Augen nicht getraut. Dicke, große, schwarze Mercedes, Porsche und Herren mit Smoking-Anzug steigen aus. Sehen so die Bettler aus. Bettlerball. Geschwister, wisst ihr, was wir in der Gemeinde haben? Bettlerball. Halleluja. Jeder Gottesdienst ist ein Bettlerball. Und wir kommen nicht wie Lumpen und wir kommen nicht wie armselige Schlucker und Mucker und sonst noch was. Wir kommen wie Königskinder. Halleluja. Du, ich hab nicht einmal getraut, an die Tür ranzugehen. Ich passe gar nicht rein. Nur die Bettler dürfen rein, die richtigen Bettler. Mit Smoking. Bettlerball. Bist du schon eingeladen zum Bettlerball? Weißt du, die Leute, es ist so schön, verstecktes Manna, verborgenes Manna. Weißt du, die Leute kapieren das nicht, Bettlerball. Was kann da schon Großes dabei sein beim Bettlerball? Aber wenn die Leute wüssten, wie Bettler Gottes richtig feiern, wie Bettler Gottes singen, wie Bettler Gottes aussehen, was für Schlitten und Karren die Bettler Gottes fahren, denen würden die Augen aufgehen. Weißt du, der Herr Jesus, der ist nicht wie ein Lump rumgelaufen. Der lief wie ein König. Der hat einen Anzug gehabt, zwei Reiher. Über den hat man sogar gewürfelt, weil der so wertvoll war. Der hat nicht viel gehabt, aber was er hatte, war gut. Über den hat man gewürfelt. So, ich will sagen, Bettlerball. Für mich ist jeder Gottesdienst ein himmlischer Ball oder ein himmlisches Fest, wo gefeiert wird. Gott lädt uns ein, mitzufeiern, mitzufreuen. Gottes Wille ist, dass wir feiern, dass wir fröhlich sind. Und dass wir die Feste nehmen, die Gott uns schenkt und sagen, ja Herr, jetzt die Geburt Jesu, ich freue mich. Heiland, wenn du nicht geboren worden wärst, was wäre aus meinem Leben, wenn du nicht zur Welt gekommen wärst? Dann hätten wir kein Golgatha, dann hätten wir kein Pfingsten, dann hätten wir keine Himmelfahrt, dann hätten wir keine Entrückung, nichts würde passieren. Keine Sündenvergebung, keine Krankenheilung. Was hätten wir, wenn du nicht gekommen wärst? Sein Kommen ist das Auslöser. Und genau das will der Teufel verhindern. Jesus darf nicht geboren worden sein. Und deshalb laufen so Filme zurzeit, Mythos, Jesus und so weiter, Akte, Jesus. Lauter Quatsch. Da sollte man eigentlich an den Sender schreiben, hören Sie mit dem Blödsinn auf. Man soll an die Sender schreiben und einfach protestieren und einfach sagen, ich schalte den Sender. Wenn dieser Film läuft, schalte ich mein Programm aus. Gucke mir nicht an. Und wenn das 100.000 oder 1.000 Leute tun, die werden sich überlegen, ob sie solche Dummheiten noch einmal verbreiten das nächste Mal. Wir sollten protestieren. Christen sollten ihre Stimme erheben. Natürlich können es bald Tag und Nacht protestieren. Können es Tag und Nacht dich damit beschäftigen, nur noch. Aber wir feiern, wir lassen uns nicht stören. Jesus ist gekommen, im Fleisch gekommen. Der Heilige Geist ist gekommen. Das war Pfingsten. Weißt du, Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch den Tröster senden. Und seitdem der Heilige Geist da ist, habe ich Lebenslust, Lebensmut. Bin begeistert. Der Heilige Geist begeistert uns. Gott lädt uns ein zum Jubeln, zum Singen, zum Jauchzen, zum Klatschen. Ja, zum Mitarbeiten, zum Mitmachen. Gott lädt uns ein. Und weißt du, wenn du nur Fest denkst, weißt du, da denkst du nur am Schmaus. Nein, also ein Fest, da ist Unterhaltung auf so einem Fest. 7 Tage, musst du vorstellen, wenn ich 7 Tage, als ich mit der Hochzeitsleute unterwegs war, weißt du, die sind ausgestiegen, die sind gewandert ein Stück weit, dann haben sie die Landschaft angeguckt, dann haben sie ein Museum besichtigt, die haben alles gemacht und das war alles in diesem Programm Hochzeitsreise mit den Brautleuten zusammen und mit der Brautfamilie, so, damit sich die Leute so ein bisschen näher kennenlernen und ein bisschen näher verschmelzen, die Freunde und Bekannte, und die reisen dann durch das Land. Und so wird es auch hier sein, die Hochzeit des Lammes. Wir werden bei ihm sein, alle Zeit und alle Tage. Abraham hat auf seinen Sohn Isaac gewartet. Und dieser Isaac kam. Und Isaac heißt Lachen. Lachen. Isaac ist Lachen. Gott schenkt dem Abraham einen Sohn Lachen. Aber heutzutage darfst du in der Kirche, ja, weinen darfst du, Buße tun, in die Knie gehen und traurig sein und depressiv sein. Das darfst du. Aber Lachen im Haus Gottes, in der Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Lachen verboten. Nein, genau das umgekehrt sollte es sein. Lachen geboten. Lachen befohlen. Fröhlich sein befohlen. Und es ist ein Befehl des Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Im Himmel ist über jeden Sünder, der umkehrt. Freude! Stell dir mal vor, jeden Tag bekehrt sich einer. Das sind 365 Mal im Jahr, wo die da jubilieren. Aber nicht nur, dass im Tag einer bekehrt. Ihr glaubt, dass jede Sekunde sich einer bekehrt. Und irgendwo auf der Welt bekehrt sich einer. Und die Gemeinde Jesu wächst weltweit. Menschen kommen zum Glauben. Was glaubst du, da wird nur noch jubiliert im Himmel? Und da war ein amerikanischer Evangelist, natürlich kann das ein amerikanischer Evangelist sein, der hat in Holland evangelisiert. Und dann haben sich Tausende von Menschen zu Jesus bekehrt. Dann sagte er, Geschwister, heute Abend müssen die Engel Überstunden machen. Um das erstens mal den Namen im Buch des Lebens einzutragen und dann nach jeder Bekehrung ein Halleluja anzustimmen. Und ein Halleluja im Himmel dauert mehr als eine Sekunde. Halbe Ewigkeit. Und da kannst du ausrechnen, wie dieses himmlische Halleluja ist, die Freude am Herrn. Wie die aussieht, die Freude, wenn ein Sünder Buße tut. Isaac, Lachen. Und da sind manche so starrsinnig und die sagen, nee, mache ich nicht. Das kommt mir so komisch vor. Psalm 95, kommt und jauchzt vor dem Herrn, heißt es da. Kommt und jauchzt es vor dem Herrn. Jubiliert. Und da ist, warum das Christentum nicht mehr... Warum nicht mehr Leute an das Evangelium zubeißen und an Jesus anbeißen und an Jesus nicht mitmachen und so weiter, ist, weil die nicht so fröhlich sind. Voltaire hat einmal gesagt, würden die Christen erlöster aussehen, würden mehr an Jesus glauben. Aber die sind nicht erlöst. Bitte ernst. Weißt du, die laufen so rum, als sie Magenkrebs hätten oder Zwerchfell nicht stimmen würde oder sonst was. Weißt du, laufen so niedergeschlagen. Nein, Gottes Kinder sollen, Paulus sagt, ich will das an alle Orte, Menschen oder Männer, die Hände erheben und Gott loben und preisen. Die nicht in sich gekrümmt sind. Kinder Gottes sind voll Freude. Gott will, dass wir Fest feiern. Und wenn die Erlösten heimkommen, ihr Mund wird voll Lachens sein. Also Gott bereitet uns auf dieses Fest zu. Und deshalb sollte jedes Festle, Schwäbisch, Festle, wir sollten jedes Festle nehmen und schon uns vorbereiten. Das ist eigentlich nur eine Kostprobe für das große Fest im Himmel. Nur Übung ist das. So wie ihr vorhin geübt habt im Singen. Das ist so Test mal. Stimmübung ist das nur. Für die große Finale. Das ist die Vorbereitung. Das ist, was kommt. Wisst ihr, was alles bisher gewesen ist? Alles nur Vorspiel. Das Original kommt noch. Das ist alles nur Probe. Wir haben noch nicht einmal die Generalprobe gehabt. Da ist in der Bibel, als David sich so vor dem Herrn ausgibt und so ein großes Fest macht, als die Bundeslade kommt. Und David zieht sein Königsmantel aus und fängt an zu tanzen und sagt, Halleluja, Hosianna, Glory, Glory, Glory. Da steht doch seine Frau Michal und guckt zum Fenster, Sauls Tochter, zum Fenster und sagt, David, benimmt sich so ein König? Oh, sagt er, ich möchte noch mehr kindischer werden, wenn es um den Herrn geht. Noch mehr einfältig, noch mehr fröhlicher, wenn es um den Herrn geht. Und das war der Grund, warum Michal unfruchtbar wurde. Unfruchtbar wurde. Er ist so fein, so vornehm. Vornehme Menschen sind geistlich unfruchtbar. Angst, Zeugnisse geben, was passiert, wenn es nichts passiert. Es ist egal, was, wenn es nichts passiert. Wir feiern ein Fest zur Ehre Gottes. Halleluja. Gott will uns begegnen, uns glücklich machen, uns fröhlich machen. Der Kirchenvater Augustinus sagt, wer singt, betet doppelt. Wer singt, der betet doppelt. Also, wenn du nur betest, dann ist es einfach. Aber wenn du singst und jubelst und jauchst, dann doppelt. Und ich könnte jetzt noch weitergehen, wenn du in die Hände klatscht und nicht nur singst, du großer Gott, wir loben dich, sondern noch viel mehr. Dann passiert noch viel mehr. Dann kommt dein Gebet so richtig in Schwung. Gott will, dass wir feiern. Wir sehen bei dieser Esther, wir können jetzt über die Esther denken, wie wir wollen, weil wir ja letztes Mal Bibelunterricht gehabt haben über die Esther. Aber nachdem er betrunken war, dieser König, nachdem er gefeiert hatte, ich will noch ein Fest bereiten, noch ein Fest bereiten. So am zweiten Fest, Esther, wünscht dir was. Und dann konnte sie ihr Anliegen vortragen. Weißt du, nachdem gefeiert wurde. Und glaub doch nicht, dass du zu Gott kommst und sagst, Herr Gott, ich brauche jetzt eine neue, was weiß ich, was Neues. Der Herr Gott sagt, wie bitte? Zuerst gehst du auf die Knie und singst mir ein Liedchen vor. Wir haben in der Bibel eine Geschichte, eine ganz komische Geschichte, also passt nichts für Sozialisten und Sozial, ist also antisozial diese Geschichte. Da ist doch ein Mensch, der hat auf dem Feld gearbeitet, geschuftet, ein Knecht kommt nach Hause und dann sitzt sein Herr schon am Tisch und sagt, wo ist meine Brotzeit? Wo ist mein Mittagessen? Und er hat so schwer auf dem Feld gearbeitet, dann heißt es, und der Knecht wird sich schürzen und dienen am Tisch. Und nachdem der Herr bedient wurde, nachdem der Herr satt wurde, Mund abgeputzt hat und sich hingesetzt hat, und dann sagt er, so Knecht, jetzt bist du dran. Und das ist ein Geheimnis. Erst wenn Gott zufriedengestellt wurde, wenn Gott zufriedengestellt wurde mit unserer Anbetung, mit unserem Feiern, mit unserem Loben, mit unserem Danken, dann sind wir dran. Und was willst du jetzt? Komm jetzt, trag dein Anliegen vor. Was ist jetzt mit dir? Also wir sind eingeladen, das Fest Gottes feiern zu lernen. Feiern will gelernt sein. So Party geschmissen, das muss gelernt werden. Eine gesunde Seele braucht Feste. Geschwister, eine gesunde Seele braucht Ausgelassenheit. Eine gesunde Seele braucht Entspannung. Eine gesunde Seele braucht Jubel. Eine gesunde Seele muss singen, vibrieren, in Stimmung kommen. Und Gott hat für dich einen Festtag. Und nütze die Festtage, die Gott dir gibt. Und mach aus jeder Situation einen Festtag. Aus jedem. Eigentlich solltest du, ich habe das zu mir gesagt, es wäre so schön, wenn Weihnachten, wenn zwei oder dreimal im Jahr Weihnachten gäbe. Weil es Geschenke gibt. Und so weiter. Weißt du, wir brauchen viel mehr Feste. Wir sollten aus jedem Klacks in unserem Leben ein Fest machen. Ein Fest. Geburtstag ein Fest. Namenstag ein Fest. Verlobungs. Und alles, was sich so jährt, alle die ganzen Feste. Was glaubst du, dass wir so gar nicht mehr aus dem Feiern rauskommen? Und weißt, was Feiern ist? Sich erinnern und Gott danken. Das ist Feiern. Ist nicht mehr. Sich erinnern an das Gute, das wir empfangen haben, so an den Sieg. Vor letztes Jahr haben wir ein Haus gekauft oder Auto gekauft und geheiratet und Kuh hat gekalbt und alles, was so war, alles Gute, was passiert ist. So, wir danken Gott. Halleluja. Schreib in deinem Kalender, gedenke der Taten des Herrn. Wir sollen die Taten des Herrn rühmen und aus jeder Tat des Herrn ein Fest machen. Und sie priesen die großen Taten Gottes, das ist Fest draus machen. Aus jedem Klacks, und ich ermutige dich, mach aus jedem Klacks, was passiert durch die Gnade Gottes in deinem Leben, mach ein Fest draus. Jakob sagte, wenn ich hier einmal vorbeikomme, wieder an dieser Stelle, dann will ich dem Herrn ein Haus bauen. Will ich ein Fest draus machen. Und so weiter. Und wir lesen, und Gott hat den Jakob berührt und seitdem humpelte er. Weißt du, und das war so typisch, hat immer ganz groß betont, hat keine Auszeichnung gehabt, aber wenn er so humpelte, das war ein Zeichen, Gott hat ihn berührt. Gott hat ihn berührt. Und seitdem essen auch die Juden keine Sehnen. Warum? Weil Gott Vater Jakob berührt hatte. Sie haben ein Fest draus gemacht. Aus jedem Umstand. Und Bruder und Schwester, das ist, was ich sagen möchte. Gott bereitet uns ein Fest. Fang an zu feiern. Und du wirst, wenn du einmal irgendwo ansetzt zu feiern, dann hört das Feiern in deinem Leben nicht mehr auf. Dann geht's von einer Hochzeit zur anderen, von einem Jubel zum anderen, von einem Weihnachten zum anderen. Es wird gefeiert. Glaube ist eine ständige Hochzeit. Eine ständige Hochzeit. Glauben ist eine ständige Hochzeit. Warum? Du verlobst dich jedes Mal neu mit dem Herrn. Du vermählst dich wieder jeden Tag neu. Herr, heute ist wieder der Tag, den du gemacht hast. Eine ständige Hochzeit. Dies ist der Tag. Halleluja. Und wie weiter? Eine ständige Vereinigung, Verschmelzung mit dem Herrn. Gott und Mensch vereinigt sich. Das ist Glaube. Eine ständige Hochzeit. Und es endet nachher in der großen Hochzeit des Lammes. Und deshalb sind alle anderen Feste nur Schattenfeste. Vorfeiern. Keine richtige Feier. Also eigentlich können wir das gar nicht so richtig feiern, was wir feiern sollten, weil es menschliche Feste sind, menschliche Art. Wir kommen mit unseren schwachen Opfern, mit unseren schwachen Gaben, mit unseren primitiven Geschenken. Was ist das? Das habe ich dir gemacht, Herr. Aber wir brauchen Feste. Kind Gottes braucht so viel Feste, was sich erinnert. Halleluja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ostern. Oder ich habe einen Vater im Himmel. Oder einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Feste werden, oder göttliche Feste werden immer die Feste, wo Jesus der Mittelpunkt ist. Ostern ist Jesus Mittelpunkt. Pfingsten ist der Heilige Geist Mittelpunkt. Himmelfahrt ist Jesus der Mittelpunkt. Weihnachten ohne Jesus ist der größte Blödsinn, den es hier auf dieser Welt gibt. Weihnachten ohne Jesus. Du kannst vergessen, brauchst gar nicht feiern. Neujahr ohne Jesus. Silvesterfeier ohne Jesus. Deshalb, ich könnte keine Silvesterfeier nur mit Sekt feiern oder nur mit Rimidimi. Weißt du, ich habe lang genug Neujahrsfest gefeiert in Russland. Und das war Neujahrsfest. Weißt du, bisschen Knallerei und bisschen irgendwas, aber es war so kalt. Leute, es ohne Jesus ist die ganze Geschichte eine eiskalte Geschichte. Ja. Kannst du gleich im Kühlschrank einschließen. Aber mit Jesus und mit den Geschwistern, die auch Jesus kennen, wo Jesus die Mitte, wo Jesus das Zentrum ist, ist ein Jubelfest. Und das große Fest, das Lamm auf dem Thron. Halleluja. Das Lamm auf dem Thron. Alles dreht sich um Jesus. Alles dreht sich um Jesus. Und selbst so ein schreckliches Fest wie Karfreitag, und für mich ist Karfreitag einer der schrecklichsten Feste überhaupt, da hängt doch der Sohn Gottes am Kreuz. Aber auch aus diesem schrecklichen Fest Karfreitag ist doch ein Jubeltag draus zu machen. Gesiegt hast du, o Galiläa. Es ist vollbracht. Jesus ist dieses verborgene Manna. Dieses Fest im Himmel, Matthäus Kapitel 26, Vers 29. Jesus sagt jetzt bei dem Abendmahl, ich werde, also davon, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, an dem ich mit euch von neuem trinken werde, im Reich meines Vaters. Jesus übt Abstinenz. Er wartet und ich warte auch. Wir warten sehnsüchtig auf diese wunderbare Vereinigung, er und wir, und wo wir wieder ganz neu feiern. Abendmahl ist auch so ein eigentlich trübes Fest. Gedächtnisfest, wir sollen an das Sterben Jesu denken. Aber eigentlich ist so ein Vorgeschmack auf dieses große Abendmahl im Himmel. Und weißt du warum? Da wird das Brot gebrochen. Wir müssen die Symbolik verstehen. Solange du nicht die Symbolik des Orients verstehst, verstehst du das Evangelium nicht. Weißt du, das ist unser großes Problem. Wir lesen die Bibel und haben keine Ahnung, weil wir Westler sind. Wir sind 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer weg von Babylon und von Palästina. Haben keine Ahnung. Weißt du, Jesus nahm das Brot. Im Orient, wenn man damals einen Vertrag machte, noch in der Zeit, als noch Tontafeln waren, dann hat man die Tontafel auf den Boden geschmissen. Du hast eine Scherbe gekriegt, ich habe eine Scherbe gekriegt. Und dann sind wir voneinander gegangen. Und dann, oder vor diesem Vertrag. Man hat einen Vertrag geschrieben und diesen Vertrag zu Boden geworfen und jeder, die zwei bekamen eine, jeder einen Teil. Und dann hat man diese Scherbe schön aufbewahrt und die Scherbe schön mit sich getragen. Und dann kam, dann, wenn du dein Geld wieder zurückhaben wolltest oder was es auch immer war von diesem Vertrag, dann kann jeder kommen, ich habe deine Scherbe. Aber dann hat man die Scherbe genommen, passt die Scherbe zu der anderen Scherbe. Wenn die zwei Scherben zusammengepasst haben, dann hat der Vertrag gestimmt. Weißt du, so raffiniert waren schon die Alten. Und deshalb hat Jesus das Brot gebrochen. Wenn der Krümel passt, denn Jesus genommen hat und den du hast. Wenn dieser Krümel zusammenpasst. Du hast einen Krümel, ich habe einen Krümel. Das ist diese Einlasskarte. Das ist dieser Eintritt zum Bettlerball. Hast du die andere Seite, die göttliche Seite? Und das ist sehr wichtig. Und wir müssen diese geheimliche Symbolik verstehen, die dahinter steckt, hinter solchen Bildern wie jetzt Abendmahl. Ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis dass ich wieder mit euch trinke im Reich meines Vaters, Matthäus 26, 29. Und Offenbarung 19, Vers 7. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Braut hat sich bereit gemacht. Selig. Das ist eine der letzten großen Seligpreisungen. Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Selig. Du bist erst selig, wenn du die Einladung zum Hochzeitsmahl hast. Ich will nicht kommen. Ich komme nicht. Weißt du, wie viele tausend Ausreden haben wir? Gott nötigt uns. Mit Seilen der Liebe zieht uns. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer da will, der komme. Und so weiter. Wir werden eingeladen. Aber wir lassen uns nötigen, mit Gewalt manchmal. Aber der Herr kriegt uns hin zu diesem großen Familienfest, was im Himmel für jeden für uns vorbereitet ist. Kommt, an diesem Hochzeitsfest darf jeder teilnehmen, der von Gott eingeladen wurde. Und wir sind alle eingeladen. Wer da glaubt, der wird gerettet werden. Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott hat ein Stück von sich dir gegeben, seinen Sohn. Das ist diese Scherbe. Dieser andere Teil, was Mensch, Jesus ist Gott und Mensch. Gott hat einen Teil und du hast einen Teil. Und ein Teil ist im Himmel jetzt beim Vater und ein Teil ist in uns, Christus in uns und Jesus am Thron des himmlischen Vaters. Und jetzt, wenn dieser Jesus, der in dir ist, mit dem Jesus, der im Himmel ist, übereinstimmt. Das ist die große Frage. Stimmt Jesus, der im Himmel ist, mit dir überein? Ist es der gleiche Jesus? Der gleiche Bruch? Die gleiche Schnittstelle, die gleichen Kanten. Stimmt dein Jesus in dir mit dem Jesus da drüben im Himmel überein? Dann wirst du eingelassen. Immer die Scherbe musst du vorzeigen. Immer die Scherbe. Stimmt es überein? Genauso wie heutzutage sind die Menschen mit dem Computer. Wenn du das PIN-Wort hast, dann kommst du rein. Wenn du das PIN-Wort nicht kennst und nicht hast, kommst du auch nicht rein. Zur Hochzeit geht man mit Festgewand. Wir sind eingeladen, kommt, die Braut hat sich geschmückt, sich bereit gemacht, selig ist, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen wurde. Bei diesem Fest, wir werden mit Abraham, Isaac und Jakob zusammensitzen, ist es nicht herrlich? Ich würde sehen, Abraham, siehst du so wirklich aus? Vater der Gläubigen, oh, Abraham, wie war es damals mit der Sarah, mit Isaac? Wie war es doch mit der Ismael? Da war doch was mit der Hagar noch. Und Jakob, sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob am Tisch sitzen. Steht in meiner Bibel. Das wird ein Fest sein, wo alle Erlösten zusammen versammelt wird. Hochzeit des Lammes. Und der ist auch nur durch die Gnade reingekommen. Nicht durch Werke. Allein aus der Gnaden. Und dann werden noch die anderen sein. Du weißt doch, ich werde mich so freuen. All die Erlösten werden zusammen sein, jubeln und feiern. Und jetzt schon, Gemeinde Jesus, eine internationale Gemeinde. Geschwister, ganz arg wichtig. Gemeinde Jesus ist nie nationalistisch. Gemeinde Jesus ist nicht nur so eine Kaste oder Gruppe oder Clique. Gemeinde Jesus ist eine Vielfalt. Denn aus allen Sprachen, allen Zungen, allen Nationen, sie sind am Thron Gottes. Und die singen alle und die verstehen alle. Und die reden miteinander, und obwohl die Sprache nie gelernt haben. Und muss sich vorstellen, der Abraham hat noch nie was von Waschmaschine gehört, von Düsenjäger was gehört, von Satelliten was gehört, von Computer was gehört. Aber der wird uns verstehen, und ich werde Abraham verstehen, der in der Steinzeit noch, in der Bronzezeit noch lebte. Und ein Kamel noch unterwegs war. Wir werden keinerlei Verständigungsschwierigkeiten haben. Im Gegenteil, wir werden so viel zu erzählen haben, dass uns die halbe Ewigkeit nicht reichen wird. Ich freue mich. Und sie werden sitzen mit Abraham, Isaac und Jakob und all den anderen am Thron Gottes. Hochzeit. Weißt du, wer grämig sein will, soll weiter grämen. Wer sauer sein will, soll weiter sauer sein. Mich stört es nicht. Weißt du, ich werde mich von Menschen, weißt du, wenn jemand so mieses, trauriges, langes Gesicht hat und grollt und bitter ist, soll das sein? Du sollst aufhören, dich an Menschen aufhalten, die nicht wollen. Es gibt genug, die wollen. Das hat auch das liebe Gott lernen müssen. Und auch das müssen wir lernen. Nicht aufhalten an Menschen, die nicht wollen. Es gibt genug. Und die werden kommen und die werden nach dem Kleid sich reißen, sogar würfeln. Ich will das Kleid Jesu haben. Muss vorstellen. Geschwister, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, der Soldat, der weiß gar nicht, was mit ihm passiert ist, der das Gewand Jesu hatte. Wir wissen ja, von dem Gewand ging so eine Kraft aus. Und wenn schon von den Schweißtüchlein des Paulus schon Heilung ausging, weißt du, der ging nur so, hat so gemacht und die Leute sind gesund geworden. Ja, denn von dem Kleid Jesu ging Kraft aus. Und er hat gewürfelt, hat das Kleid Jesu bekommen. Und ich sage, wir werden alle die Kleider Jesu tragen. Halleluja. Und weißt du, was die Kleider Jesu sind? Wir haben da so ein schönes Lied, irgendwo so ein altes Kirchenlied, das muss ich noch lesen. Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid, sagt ein Liederdichter. Darin will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Darin will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel will eingehen oder werd eingehen. Der verlorene Sohn kam nach Hause, hat gleich das beste Kleid bekommen vom Vater. Das beste Kleid, für wen der auch immer gemacht hat, dieses Kleid. Die Knechte, Matthäus 22, 1 bis 14, könnt ihr zu Hause lesen. Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden. Die Knechte gingen auf die Straße und brachten zusammen, wen sie fanden. Und jetzt halte ich fest. Wen haben sie gefunden? Böse und Gute, so steht es in meiner Bibel. Und die Tische wurden alle voll. Bei Gott liegt so viel dran, dass die Tische voll werden. Böse und Gute. Also im Himmel ist Platz. Am Tisch Gottes, bei der Hochzeit des Lammes, ist Platz für Böse und Gute. Wir denken nur für die Guten. Die, die eingeladen waren, die sind nicht gekommen. Die haben sich verweigert. Aber Gott nimmt sich die Armen an. Die Elenden, die Landstreicher. Weißt du, wir müssen auch fragen, warum einer Landstreicher geworden ist. Heutzutage, du kannst so schnell Landstreicher werden. Jeder von uns kann Landstreicher werden. Über Nacht. Plötzlich fliegst du aus der Wohnung raus, kannst deine Miete nicht mehr zahlen, kannst den Strom nicht bezahlen, dann wird alles abgeklemmt. Und dann sitzt du schon als Landstreicher auf der Straße. So schnell kannst du Landstreicher werden. Und wir müssen fragen, warum ist einer so geworden, wie er geworden ist? Weißt du, manche verkraften nicht dies und jenes in ihrem Leben und nehmen sich das Leben oder vieles andere mehr. Wir fragen uns manchmal, warum dies alles so geschieht, was geschieht. Bist du bereit? Einfach, wenn die Einladung an dich kommt, wenn du dieses andere Stück bekommst, dass du gleich sagst, ich bin dabei, Herr, ich komme. Weißt du, wir müssen bereit werden. Da gibt es so ein Spiel, auf der Straße, ab und zu mal, ich glaube, ich habe es einmal oder zweimal gesehen im Fernsehen, da geht ein Journalist, da wird jemand versprochen, du kriegst einen Urlaub in Mallorca, aber wir müssen das andere Stück finden da irgendwo in der Stadt und dann muss man da suchen und dann fragen sie, sind sie bereit, dann suchen sie auf der Straße jemand so ein Interview, sind sie bereit, heute mit nach Mallorca zu fahren und zwar sofort auf der Stelle. Bist du so ähnlich, ich weiß das Spiel nicht mehr ganz genau, aber ich weiß nur, im Fernsehen fällt mir gerade ein. Weißt du, dann so plötzlich, da halten sie, sind sie bereit? Ja, ich muss meinen Chef fragen. Oder ich muss noch Urlaub nehmen. Und was sagt mein Mann? Sind sie bereit, sofort die Sachen zu packen, mitzugehen, mit Badehose und ohne Badehose? Das kriegen sie sogar noch ersetzt. Aber sind sie bereit? Weißt du, und so geht's. Und so arbeitet Gott. Jetzt ganz schnell Sachen packen. Ganz schnell holen und sagen, Mann, ich gehe in Urlaub. Was, du? Ja. Also diese Person, die da war, die sagt, ich habe schon so lange nicht zur Imbissbude. Da kommt doch der Journalist an der Imbissbude. Ich habe schon, glaube ich, 20 Jahre keinen Urlaub gehabt, sagt diese Frau. Sagt, es ist höchste Zeit, dass sie jetzt in Urlaub gehen. Jetzt ist die Zeit. So. Und jetzt geht die Uhr und dann tickt die Uhr. Schnell die Sachen packen. Ihr wisst ja, was es ist. Bist du bereit? Gott will dich haben. Wie viel Stunde? Manchmal haben, sagen wir mal, 2 Stunden Zeit, aber in 2 Stunden. Und der Flughafen ist weit weg und du wohnst am anderen Ende der Stadt. Da muss alles noch zusammen sein. Und manchmal hat Gott Eile. Weißt du, die früher, die haben 2000 Jahre Zeit gehabt. Aber bei uns, die Entrückung steht vor der Tür. Jesus kommt bald wieder. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Weißt du, noch alles zu packen und alles zu ordnen und alles vorzubereiten. Es könnte jeden Augenblick sein. Sind wir bereit mitzugehen? Zur Hochzeit? Zum Fest? Ganz schnell. Da ist alles da. Lukas 14, ein Mann machte ein großes Mahl, ein festliches Mahl, bei dem es sehr viel Freude gab und so weiter und investierte alles dort und war alles vorbereitet, aber die bereit waren, Lukas 14, die kamen nicht. Muss Gott dich 3, 4, 5, 10 Mal nötigen? Komm, mein Kind. Du bist eingeladen. Weißt du, schon bei der Taufe, bei der Geistestaufe, bei jeder Verkündigung, bei jeder Salbung, bei jeder Segnung und so weiter. Das ist immer, sind die Einladungen, Zuwanderungen immer schneller und es geht immer schneller dem Ziel entgegen. Der Herr kommt. Ich will euch versammeln, sagt Jesus. Ich will euch versammeln. Ich will euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Gott bereitet ein Fest, weil Gott dich bei sich haben möchte. In Psalm 68, Vers 11, der Herr, in deiner Güte umsorgst du die Armen. In deiner Güte bereitest du alles für die Armen. Wir müssen nur kommen und uns bedienen lassen. Weißt du, das will auch gelernt werden, bedienen lassen. Ich bin mal so ganz, ganz superreichen Leuten in der Schweiz im Chalet so eingeladen gewesen und wir haben uns Gedanken gemacht. Wir wussten, das sind Multimillionäre und wir waren noch nie bei Multimillionäre zu Gast. Und wir haben gehört, wir haben Diener. Also da, und tatsächlich, als wir dorthin kamen, hat jeder Gast einen Diener bekommen. Da stand jemand da. Und dann haben wir gedacht, wie werden wir essen? Wir haben uns schon geübt, mit Messer und Gabel zu essen. Wie werden wir uns, verstehst du, diesen vornehmen Leuten, wir wollen ja nicht negativ auffallen. Und weißt du, was da passierte? Die haben mit Finger gegessen. Graubündner Fleisch hat's gegeben und so Hobelfleisch. Mit Finger haben die gegessen. Und dann kam jemand mit Wasser und einem Handtuch und dann wieder Finger abgetrocknet und dann wieder weiter gegessen mit Fingern. Und wir haben so Theater gemacht. Wie werden wir? Und wir machen manchmal uns auch für das Fest Gottes so viel Gedanken. Wie wird alles sein? Wie wird alles gehen? Es wird einfacher sein und einfacher vor sich gehen, als du gedacht hast. Es wird so simpel sein. Und wir waren so überrascht, so einfach. Und dann haben sie gesagt, und jetzt können sie sich in den Liegestuhl hinlegen. Dann war es, nachdem wir gegessen hatten. Dann konnte man sich hinlegen. Gott bereitet uns ein Fest. Und das Feiern wird kein Ende nehmen. Aber wir müssen auch die Voraussetzungen für das Feiern schaffen. Und uns die Zeit nehmen, um einfach innerlich auf dieses Feiern einzustellen. Weißt du, wir kommen dorthin. Es gibt ein Lied. Ich habe früher sehr gerne das Lied gesungen. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor meinem Jesus stehen? Kann ich keine einzige Seele ihm bringen? Keine einzige Garbe? Also keine einzige Frucht? Nichts? Muss ich mit leeren Händen vor Jesus stehen? Weißt du, was bringst du, wenn du zu einer Hochzeit hingehst? Da solltest du wenigstens eine Kleinigkeit mitbringen. Und schon zu Sohn Gottes. Zu der Hochzeit des Sohnes Gottes, da soll es was mitbringen. Weihnachten, wir sehen also, was Weihnachten ist. Die Weisen kamen und sie brachten ihre Gaben, Weihrauch, Myrrhe und so weiter. Und sie legten es Jesu oder Josef und Maria zu Füßen. Was bringst du dem Herrn Jesus? Ich will eine Aussage von einem Kirchenvater lesen, aus dem 4. Jahrhundert. Gregor von Nassians hat diese Worte gesagt. Und wie man Gott ehren sollte oder Gott verherrlichen sollte oder Gott anbeten sollte. Und er sagt, dass wenn wir am Ziele angelangt sind, also jetzt bei der Hochzeit, bei dem Fest Gottes angelangt sind, also wenn wir dort ankommen in der Herrlichkeit, dass einer zu uns käme, also das wäre sein Wunsch, was dieser alte Kirchenvater geträumt hat. was sein Anliegen war. Wenn ich dort ankomme, am Ziel angelangt bin, dass einer zu mir, zu uns käme, uns um den Hals fiele und uns dankte, dass wir ihm nachgegangen sind, dass wir bei ihm geblieben sind, dass wir die Menge seiner Sünde im Namen Christi bedeckt haben, dass wir ein Stück Seelsorger für ihn gewesen sind, dass jemand zu uns kommt, um den Hals fällt und dankt und sagt, du hast mir ein Stück weit geholfen. Du hast mich in den Himmel gebracht. Du hast mich nach oben gebracht. Wegen dir bin ich hier jetzt. Gerettet sein gibt Retter sein. Das ist das, worauf der Herr Jesus scharf ist, worauf er wartet. Ich möchte weiterdenken, was hier Gregor von Nazianz gedacht und gesagt hat. Ich möchte sagen, dass das wäre das Schönste, wenn jemand dir um den Hals fällt, dir an deinen Rockzipfel sich festhält oder an deiner Hand sich festhält und sagt, ich lass dich nicht. Ich verdanke dir unheimlich viel. Du hast mir mein Leben gerettet. Du bist mein Lebensretter. Du hast meine Ewigkeit gerettet. Du hast mich aus der Depression rausgeholt. Dass jemand dir um den Hals fällt, dich küsst und dich nicht mehr loslässt, das ist der, der hat mich aus der Grube rausgeholt. Der hat mein Leben erleichtert. Der hat Licht in meine Dunkelheit hineingebracht. Der ist es. Weißt du, nicht, dass du dich lobst und sagst, Herr, ich danke dir, dass ich das und das und so, sondern dass Leute aus der Welt, Landstreicher, kommen, Gute und Böse, habe ich gesagt vorhin, dass die sagen, der ist es, der hat mir das Wort Gottes gebracht. Der hat mir so einen Zettel in der Hand gedrückt. Der hat mich nicht mehr locker gelassen, hat mich Tag und Nacht bombardiert. Du brauchst Jesus. Der ist es. Der hat mich ermutigt. Der ist es. Der hat mit mir geweint, hat mir die Tränen abgewischt. Der ist an meiner Seite gestanden. Der ist es. Oder die ist es. Weißt du, das Schönste wäre, wenn Menschen dir in der Ewigkeit um den Hals fallen. Nicht nur, dass der Herr Jesus sagt, schön, dass du da bist, sondern Leute schreien und rufen in der Ewigkeit und sagen, der ist es. Der hat mir mein Herz leichter gemacht. Der hat mich auf den Weg des Lebens gebracht. Der war mir eine Stütze. Der hat mein Leben nicht versauert, sondern versüßt. Und auch nicht versalzen, sondern angenehm gemacht. Der hat mich heimbegleitet. Ich habe so Angst gehabt. Der ist mit mir ein Stück weit gegangen und ich habe den Weg zur Gemeinde gefunden. Der heißt auch Peter Alexander. Der Begründer von der Genfer Bibelgesellschaft. Und der erzählt eine Geschichte, der steht vorne und predigt. Und er sagt, ich möchte dem Mann danken. Ich möchte dem Mann danken. Die Geschichte ist die, er wollte seinem Leben ein Ende nehmen. Und er sagte, mein Leben hat keinen Wert. Und ich will sterben. Und voraus noch eine andere Geschichte. Weißt du, wie Gott manchmal so diese Geschichten fügt und die Geschichten geschehen lässt? Da ist ein Bibelkorporateur, Bibelhändler, der fährt über Land, verkauft Bibeln. Da sitzt er im Zug und dann sagte, darf ich, mein Herr, Ihnen eine Bibel anbieten? Und er sagte, was haben Sie, Bibel? Puh, zeigen Sie mal eine, guckt an, ich kaufe Ihnen alles ab. Und kauft den ganzen Koffer Bibeln, was er hat, dreht Fenster, Zugfenster runter und schmeißt raus. Das ist diese Vorgeschichte. Der Bruder ist so frustriert, sagt, oh Gott, guck mal, dein teures, wertvolles Wort hat er zum Fenster rausgeschmissen. Weißt du, hat es überhaupt noch wert, dass ich dir diene? Und vielleicht ist es manchmal auch so diese Vorbereitung zum Fest, ist es überhaupt wert, dass ich dir noch diene, dass ich noch bete, dass ich noch zur Gemeinde gehe, dass ich noch opfere? Ist es noch überhaupt wert, dass ich noch bete? Bringt's doch nichts, je mehr ich bete, desto schlimmer wird es. Und so war es. Der hat also es niederzerbrochen, Depression bekommen. Und dann ist ein großer Gottesdienst in Genf, ein bekannter Evangelist, Peter Alexander, so heißt er, spricht und predigt. Und der Mann hat gehört, also der Mann ist ein so dynamischer Prediger, ein Mann mit Kraft, ein Mann, der eine Botschaft hat. Und er predigt. Und dann sagt er, so wie er auf der Kanzel steht und mit dem Finger sagt, und ich möchte den Mann finden oder die Person finden, die mein Leben gerettet hat. Ich lag auf den Gleisen und ich lag und wartete auf den Schnellzug, dass er mich überfährt und mein Leben auslöscht. Aber dann liege ich im Graben und dann sehe ich auf der anderen Seite einen Koffer. Und wenn du einen Koffer siehst im Straßengraben, bist auch neugierig. Also, Gott weiß schon. Und genau an der Stelle, musst vorstellen, wie Gott manchmal so ist. Und da liegt er auf die Gleise an der Stelle und sieht den Koffer, steigt raus und dann findet er eine Bibel. und nicht nur eine, sondern einen ganzen Koffer. Und das war der Anlass, dass die Genfer Bibelgesellschaft gegründet wurde. Dieser Mann, also nicht nur, dass der junge Mann gerettet wurde, sondern eine ganze Bibelgesellschaft, die weltweit eine Arbeit verrichtete, wurde gegründet. Weißt du, so arbeitet Gott. Und er wurde gerettet und ich möchte dem Mann danken. Und der Bruder steht hinten und dann geht auf den Bruder zu. Kannst du mir sagen, wann das war und wo das war? Und es war genau die Stelle, wo der niedergeschlagen wurde, wurde der andere aufgerichtet. So ist Gott manchmal. Und der fiel ihm und dann heißt es auch, Bruder, ich danke dir. Du hast mein Leben und nicht nur mein Leben, sondern meine Seele gerettet und meine Berufung und meine Sendung gerettet. Du siehst, was manchmal so tut. Und wenn dann sich so ein Mensch an dir klammert und sagt, du hast mich gerettet. Das ist ein Fest. Und das wird Freude sein. Es wird, Geschwister, ich sage euch eines, es wird eine große Freude im Himmel sein. Nicht jetzt, wenn ein Sünder Buße tut, das weiß ich sowieso nicht. Wir predigen auch so Haufen Predigten da, auch im Internet. Ich habe diese Tage den Bruder, der die Internetpredigten macht, angerufen. Der sagt, wir haben jetzt 46.000 Anrufe oder die Leute, wo runtergeladen haben. Oder manche haben die hören sogar regelmäßig und die laden man kann ja alles verfolgen, genau sehen, wo das ist. Schweiz und Österreich ganz besonders und so weiter. Du weißt gar nicht, wo wir dienen, wo das Evangelium gepredigt wird. Und eines Tages kommt es raus. Ein Bruder ruft mich an, da bei Graz irgendwo, und sagt, darf ich Ihre Kassetten oder Ihre CDs vervielfältigen? Ich verteile es im Hauskreis. Wir wissen gar nicht, wo die Predigten, die wir hier im kleinen Rahmen halten, wo die sich weltweit verbreiten und was für eine Frucht das trägt. In der Ewigkeit, dann fallen die Leute wie dort in Genf um den Hals und sagst, du hast mein Leben gerettet. Weißt du, ich hab Weihnachtsgrüße verschickt, mir dabei nicht viel gedacht. Doch, ich habe schon gebetet. Und so weiter. Weißt du, manchmal denkt man sich nicht viel. Ich habe da einfach so geschrieben, so was Gott mir gezeigt hat, so eine Kurzbotschaft und Weihnachtsgrüße. Ich wollte nicht nur sagen Happy Christmas oder sonst was, sondern ein bisschen mehr so in Englisch, also für die englische Welt. Und habe verschickt ein paar tausend solche E-Mails verschickt und dann kriege ich Post zurück und sage, Bruder, ich habe geweint. Ich wollte in meinem Leben Schluss machen. Mein Leben war so wertlos. Aber das, was du geschrieben hast, ist so prophetisch. Es ist in meine Situation genau reingesprochen. Weißt du? Und das sind so kleine Lichtblicke. Kleine Lichtblicke. Aber was wird in der Ewigkeit einmal sein, wenn wir dort ankommen und Jesus sehen? Halleluja. Lass uns noch weiter, was dieser Kirchenvater sagte, noch ein bisschen meditieren und nachdenken. Da werden Leute uns um den Hals fallen und uns sagen, du hast mich so wichtig genommen. Niemand hat mich zugehört. Niemand hat mich beachtet. Aber du hast mich auf die Beine geholfen. Du hast mir Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. Oder du hast mir geholfen. Jemand aus Thüringen hört regelmäßig unsere Predigten im Internet und sagt, weißt du, ich gehe in keine Gemeinde. Ich bin zum Glauben gekommen. Aber ich bekomme so viel, was mich auf die Beine bringt. Und es hilft mir. Die ist erst 2 Jahre gläubig jetzt an Jesus Christus. Und das ist so ihre geistliche Speise. Und ich freue mich, wenn irgendjemand gesegnet wird. Und vielleicht solltest du auch mal so dein Leben durchgehen und angucken, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Und du wirst verblüfft sein, wie viele Menschen in deiner Umgebung sind, durch die du gesegnet worden bist. Die dir aus dem Gefängnis geholfen haben, die dich in Deutschland festgehalten haben, die dich nach Deutschland gebracht haben oder was weiß ich, was sie sonst noch gemacht haben, aber nicht nur nach Deutschland. Weißt du, was nützt es, wenn ich Menschen nach Deutschland bringe? So, viel wichtiger ist, dass ich die Menschen in den Himmel bringe. Das ist viel wichtiger. Weißt du, ich habe schon so viele Menschen auch aus dem Gefängnis rausgeholt oder als ich hier noch in Kreuzberg wohnte, da kommen 2 Litauer, stehen vor der Tür und zittern. Ich sage, was fehlt? Die können nicht richtig sprechen oder ich kann nicht mal richtig Litauisch. Ich verstehe zwar, aber ich kann nicht mal antworten denen. Kann ich rein und also zeigen, dass sie in die Wohnung rein, da sind sie drin, sind 2 russische Soldaten. Die sind über beim Checkpoint Charlie da über die Grenze rüber, abgehauen und dergleichen. Dann habe ich gesagt, bleibt hier. Am nächsten Tag geguckt, was soll ich jetzt mit den Soldaten machen? Wieder ausliefern, zurück an die russische Armee. Sie sind tot. Und was soll ich machen? Habe ich überlegt, Pässe besorgt über Vatikan, habe ich neue Pässe für die bekommen. Nach Schweden sind sie. Und dann schicken sie mir ein Fähnchen mit der litauischen Fahne und ein Fähnchen. Vielen Dank, wir sind in Sicherheit. Weißt du, und das ist so schön zu wissen, wenn Menschen in Sicherheit gebracht worden sind. Und das nur ein Stück weit. Und wir dürfen Menschen dienen, Menschen helfen, und das macht glücklich. Und ich mache euch Mut, Geschwister, lasst uns so viele haben, dass wir eine ganz eigene Versammlung im Himmel, wie im Hyde Park. So, also du stehst auf dem Sockel und du hast eine ganze Mannschaft von Zuhörern, die dir zuhören, die durch dich gesegnet worden sind, durch die du gesegnet worden bist, da dank Gott dafür, aber fang an, anderen Menschen einen Segen zu sein. Das wird ein Fest sein. Das wird ein Fest sein. Die da, Halleluja, die da hat mir geholfen. Die da hat mich gesegnet. Der da hat ein gutes Werk an mir getan. Diese Maria in Bethanien, oder was auch immer ist. Lass mich langsam zum Schluss kommen. Papst Johannes Paul II. Wurde einmal von einem Reporter gefragt, wie können Sie so dreist sein und von sich behaupten, ich bin ein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden? Wie können Sie als Papst da so frech sein und behaupten, Stellvertreter Christi auf Erden zu sein? Und Papst Johannes Paul II. Hat ihm sehr weise, diesem Journalisten sehr weise geantwortet. Ich habe das aus der Zeitung irgendwo rausgeschrieben neulich, also aus seiner Biografie. Da hat er ganz weise geantwortet und sagt, jeder Christ, mein Herr, ist ein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Ich habe nur eine bestimmte Funktion in dem Apparat Kirche auf Erden. Aber sonst, jeder Christ ist ein Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden und so weiter. Ich als Pastor habe nur eine Funktion, auch nur im Apparat Kirche. Aber sonst ist jeder Gläubige Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Und das möchten wir sein. Gott bereitet durch uns das Fest. Wir sind die Knechte, die die anderen einladen und sagen, kommt, Gute und Böse, ihr seid alle eingeladen, kommt. Es spielt keine Rolle. Gott kann aus alle Bösen gut machen. Halleluja, das kann er. Das ist für Gott kein Problem. Das macht er über Nacht. Plötzlich neu eingekleidet und da ist kein Böser mehr da. Weißt du, das sind alles Hochzeitsgäste.